Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was bietet das Berliner Theatertreffen in diesem Jahr, Jurorin Katrin Ullmann?
Krieg, Traumata, Missbrauch, Gewalt, das sind schon sehr harte, sehr düstere Themen.
Warum streicht der Freistaat Sachsen einem von ihm selbst hochgelobten transkulturellen Theaterprojekt alle Gelder? Und welche politische Botschaft steckt im neuen Stück von Ewald Palmitzhofer? Themen dieser Stunde. Das Berliner Theatertreffen. Vor 2 Jahren hat es seinen 60. Geburtstag gefeiert. Chefin Nora Hertlein-Hall ist jetzt 1 Jahr im Amt. Spar- und Strukturdebatten sind geführt worden und auch die 7-köpfige Jury war nicht untätig, um heute bekannt zu geben, welche 10 Inszenierungen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland als interessanteste des vergangenen Jahres Anfang Mai nach Berlin eingeladen worden sind. Theaterredakteurin Susanne Burkhardt war heute auf der zu allem gehörenden Pressekonferenz. 10 aus 738 Produktionen. Wer kann sich auf das Haus der Berliner Festspiele freuen?
Ja, das sind Produktionen aus Hamburg, aus Wien, aus Magdeburg, Schwerin, Wiesbaden, Wuppertal, München und Berlin. Und das sind interessanterweise in diesem Jahr viele, viele Unbekannte. Viele neue Namen, die das erste Mal beim Theatertreffen zu erleben sein werden. Zum Beispiel das Kollektiv Darum mit End of Life. Das ist eine virtuelle Ruinlandschaft. Die Produktion kommt von diesem kleinen Produktionshaus Brut in Wien, ist damit auch die einzige eingeladene Inszenierung aus Österreich. Es geht um digitale Hinterlassenschaften und der Zuschauer wird hier mit einer VR-Brille auf die Reise geschickt und muss sich dann wohl entscheiden, welche digitalen Erinnerungsräume bestehen bleiben dürfen und welche nicht. Man kommt da wohl, das wurde zumindest so erzählt, in moralische Dilemmasituationen. Insgesamt auffällig auch 7 Uraufführungen von 10 Produktionen. Das heißt also viele neue Texte, viele neue Stoffe. Also insgesamt würde ich sagen, eine sehr interessante Auswahl.
7 Uraufführungen, heißt das kaum Klassiker?
Ja, das ist wirklich interessant. Also es gibt Gewehre der Frau Carrar von Brecht vom Residenztheater München. Aber das ist auch in einer Neubearbeitung zu sehen von Björn S.C. Deigner. Und ja, wenn man das Tanztheater Wuppertal mit dem Stück Kontakthof als Klassiker bezeichnen würde, was es natürlich nicht wirklich ist, dann ist es auch dabei, aber eben auch in einer Neuproduktion. 46 Jahre später wird sich noch einmal mit diesem Stoff beschäftigt, mit Menschen, die damals mitgewirkt haben. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Aber ja, man muss konstatieren, es gibt wirklich so gut wie keine klassischen Stücke bei dieser Theatertreffenauswahl.
Lässt sich denn thematisch Verbindendes ausmachen?
Ja, und da muss man sagen, es ist insgesamt ziemlich düster. Die Weltlage spiegelt sich auch in den Produktionen, die eingeladen werden. Fangen wir vielleicht an mit Ja, nichts ist okay. Das ist die letzte Produktion, die René Polisch an der Volksbühne inszeniert hat mit Fabian Hinrichs in der Hauptrolle. René Polisch, der dann im vergangenen Jahr auch gestorben ist. Das ist fast so ein Titel, wenn man so will, den man schreiben könnte über diese Auswahl. Es geht um Themen wie Missbrauch in Ersan Montags Inszenierung Double Serpent vom Theater in Wiesbaden. Ein Text von Sam Max. Es geht um Unterdrückung von Frauen. Bernarda Albers Haus ist so eine Produktion. Das ist übrigens noch ein Klassiker.
Stimmt.
Das ist eine Produktion vom Schauspielhaus Hamburg. Das ist übrigens dieses Jahr das Theater des Jahres und ist gleich mit 2 Produktionen eingeladen. Wir können mal Janis Elbira hören von der Theatertreffen-Jury, wie er diese Auswahl beschreibt.
Es stimmt die Beobachtung, dass das Düstere und der Nachklang dessen, was so in der Welt passiert, an den Bühnen momentan absolut dominiert und eher wenig mit Aufbruch und guter Stimmung ist. Aber es gibt natürlich Positionen, die einerseits eher auf der lustigen Seite sind, wie Die Maschine, großes Wortspieltheater rund um Goethes Gedicht Wanderers Nachtlied. Und es gibt vor allen Dingen auch, und das ist dann vielleicht der utopische Gegenstrang zu diesen finsteren Untergangserzählungen, die auch Teil des Theatertreffens sind, die empowernden Geschichten. Also ein Stück wie Blutbuch zum Beispiel aus Magdeburg oder natürlich Sancta, die große feministische Oper von Florentina Holzinger. Das sind Arbeiten, die entlassen einen schon eher mit einem guten Gefühl.
Also es gibt ein bisschen Hoffnung auch. Angesprochen wurde ja schon Blutbuch, inszeniert von Jan Friedrich aus dem Theater in Magdeburg. Auch großartig und ermutigend ist unser Deutschlandmärchen vom Gorki-Theater in Berlin. Es ist so eine Migrationsfamiliengeschichte, sehr anrührend. Also die entlassen einen schon mit einem positiven Gefühl.
Alles in allem, die Theatertreffen-Chefin hat es ja auch gesagt, mitunter befinden wir uns auch im Spiegel der toxischen Gegenwart. Trotzdem gespannt auf das, was ab 2. Mai zu sehen ist.
Also ja, ich bin besonders auf diese VR-Produktion gespannt, weil was da erzählt wurde, war, dass das eben nicht so eine technische Spielerei ist, wo man sagen könnte, naja, die Geschichte hättest du auch ganz gut ohne diese Brille irgendwie verstehen können, sondern offenbar passiert da irgendwas mit dem Zuschauer, das eine völlig neue Dimension der Technik im Theater mit hineinbringt. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Allerdings ist natürlich die Frage, wie macht man das, wenn dann immer nur 6 Leute so eine Brille aufhaben können? Da wird es wahrscheinlich einen großen Run auf die Karten geben. Und ansonsten freue ich mich wirklich auf die Produktion aus Hamburg, aus Wiesbaden und darauf, einige neue Handschriften kennenzulernen und ästhetisch interessante Produktionen zu sehen. Auffällig in diesem Jahr sind übrigens viele Produktionen zu queeren Themen und wir hören da nochmal, was Jurymitglied Janis Elbira aufgefallen ist.
Also ein wichtiger Themenkomplex, glaube ich, ist die Beschäftigung mit der jüngeren Vergangenheit. Also sowohl auf inhaltlicher als auch auf ästhetischer Ebene gibt es da einen Strang, der sich durch mehrere Arbeiten durchzieht. Das ist teilweise die Erforschung von Biografien, von Vorfahren. Es ist die Erforschung des theatralen Erbes. Also ich glaube, die Vergangenheit ist ein großes Thema bei diesem Festival.
Susanne Burkhardt, über die 10 Inszenierungen, die heute zum diesjährigen Berliner Theatertreffen eingeladen worden sind, das vom 2. bis 18. Mai stattfindet. Und natürlich ist Fazit wieder live vor Ort am Eröffnungstag. Der digitale Vorverkauf übrigens beginnt am 17. April. Theater, Festival und Kulturprogramme in der Ukraine, Polen, Bulgarien, Russland und Deutschland. Das ist die Arbeit des gebürtigen Hamburgers Georg Genou. Er leitet das 2018 in Bautzen eröffnete Thespis-Zentrum. Auch in diesem transkulturellen Theaterprojekt stehen Migration, Flucht, Verständigung und Zusammenleben im Mittelpunkt. Heute ist Georg Genou für seine Arbeit mit dem Sächsischen Lessing-Förderpreis ausgezeichnet worden. Andererseits hat der Freistaat die finanzielle Unterstützung für das Zentrum in diesem Jahr eingestellt. Schönen guten Abend, Herr Genou.
Schönen guten Abend.
Mit 200.000 Euro hatte die sächsische Regierung das Thespis-Zentrum zuletzt unterstützt und ja auch über den grünen Klee gelobt. Mit welcher Begründung sind die Zahlungen zum 1. Januar komplett eingestellt worden?
Ja, ein bisschen absurd. Früher hatte man ja immer die Aussicht auf 3 Jahre. Früher war es ja auch ein Expertenrat, der das beurteilt hat. Jetzt wurde die Entscheidung selbst den abwickelnden Bankern von der Sächsischen Aufbaubank übergeben. Das sind bestimmt in ihrem Bereich sehr kompetente Menschen. Allerdings, um eine Kulturinstitution zu beurteilen, braucht man immer wirklich Sachverständige. Wurde dann begründet, dass das Ausschreibungsthema nur eine Maßnahme ist. Es ist ja letztendlich eine Maßnahme, weil Integration vor Ort schafft mit verschiedenen Programmen. Also es ist Unsinn. Das haben wir auch vielen Experten zugeschickt, die die Richtigkeit dieses Antrags bestätigen. Ja, aber insgesamt sind ja wesentlich weniger Projekte überhaupt in Sachsen durch das Programm Integrative Maßnahmen gefördert worden. Und da sind wir dann reingefallen und mit irgendwas musste man das ja halt dann begründen.
Die inhaltliche Ausrichtung des Thespis-Zentrums war jetzt für die Kürzung bzw. Einstellung der Zahlung nicht entscheidend.
Nein, überhaupt nicht. Ich halte es einfach für einen Fehler, solche Entscheidungsprozesse entstehen zu lassen. Aber Fehler sind ja auch immer korrigierbar. Also ich hoffe einfach in der Zukunft, dass die diesen Fehler korrigieren werden oder zumindest für die nächsten Jahre uns in Aussicht stellen, diese Arbeit fortzusetzen.
Sie können am besten beschreiben, was die Arbeit ausmacht. Was bot denn zum Beispiel Ihr Festival Willkommen anderswo im vergangenen Jahr? Wofür steht Ihre Arbeit in Bautzen?
Ich sage jetzt mal, wo von allen politischen Seiten normalerweise versucht wird, nur auf Spaltung und Hetze zu setzen, ist das Thespis-Zentrum und unser Festival die einzige Institution, die versucht, Brücken zwischen Menschen zu bauen, dass durch unsere Theaterarbeit Menschen von rechts und links, von verschiedenen politischen Einstellungen, von verschiedener Herkunft zusammenkommen und durch das Theater versuchen, in ein Gespräch zu kommen, das sie wahrscheinlich sonst nie führen würden. Das ist das, was das Thespis in vielen Theaterprojekten ausmacht, wo dann der, sage ich jetzt mal, rechte Malermeister dann doch die Fee im Märchen mit den syrischen Kindern spielt oder wo der AfD-Aktivist zusammen mit dem grünen Stadtrat versucht, zumindest für eine Stunde auf einer menschlichen Ebene zusammenzukommen und zu sprechen. Das ist unser Theaterverständnis.
Und was bedeutet es für Geflüchtete, vor allen Dingen für geflüchtete Kinder und Jugendliche?
Naja, wir haben ja nun eine Situation, dass zu mir viele Kinder mit Migrationshintergrund kommen, erzählen, wie sie in den Schulen gemobbt und beleidigt werden von Schülern, aber auch von Lehrern, wo dann noch freundlich ist, wenn meine ukrainischen Kinder zu hören bekommen, Putin wird auch dich bald töten, oder meine muslimischen Schülerinnen als Drecksjüdinnen bezeichnet werden, ist ein sehr beliebtes Schimpfwort. Und darüber machen wir Theater, damit diese Jugendlichen einen Ort haben, wo sie sicher sind, wo sie sich aussprechen können.
Sie haben heute den Sächsischen Lessing-Förderpreis entgegengenommen. Wie viel Raum nahm die Situation für das Thespis-Zentrum in Ihrer Dankesrede ein?
Den zentralen, auch in der Laudatio, das ist das zentrale Thema. Und so wie ich höre, wird darüber auch viel gesprochen. Es waren ja auch viele Politiker und Entscheidungsträger hier aus Sachsen. Also ich hoffe einfach nur, dass auch dieser Preis bewirken kann, dass viele Jugendliche und viele Menschen, die sonst nichts anderes haben, als dieses kleine Zentrum überhaupt Lebensperspektiven zu entwickeln, die wir durch unser Theaterprojekt aus der Einsamkeit und Isolation holen, dass dieser Ort für die nicht verloren geht.
Wenn Sie sagen, Sie haben noch Hoffnung, was heißt das denn jetzt für die augenblickliche Arbeit, in der es kein Geld mehr gibt? Und wir wissen ja, die bürokratischen Mühlen in Deutschland mahlen langsam. Was, selbst wenn es am Ende gut ausgeht, machen Sie in der Zwischenzeit?
Sehr großzügig hat die Eigentümerfamilie des Hauses, wo wir das Zentrum haben, uns erstmal die Miete gestundet. Durch Partnerorganisationen wie zum Beispiel Willkommen in Bautzen e.V. haben wir ein paar kleinere Förderungen, damit wir zumindest ein paar Projekte machen können. Und das Projekt wird weiter ehrenamtlich fortgeführt, zumindest ein halbes Jahr. Wenn wir aber in einem halben Jahr keine Aussicht auf eine wirklich starke Finanzierung haben, dann gehen da die Lichter aus.
Georg Chenot über das Thespis-Zentrum im sächsischen Bautzen, das von seinem Hauptunterstützer, dem Freistaat Sachsen, in diesem Jahr nicht mehr unterstützt wird. Herr Chenot, alles Gute, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Im neuen Theater-Podcast von Deutschlandfunk Kultur ist eine der Chefinnen des Theaters Magdeburg zu Gast. Clara Weider erzählt, was Theater in Sachsen-Anhalt kann, mit Blick auf das, was beim Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am 20. Dezember passierte.
Als die Stunde lang geschwiegen wurde vor dem Dom, haben sich halt wirklich radikale Neonazis auf dem Hasselbachplatz versammelt. Das ist nicht weit entfernt und man hat die dann gehört, weil die anderen waren in dem Gedenken vereint und da wurde sofort Partei ergriffen, um das irgendwie zu instrumentalisieren. Und hier als Theater können wir nur versuchen, irgendwie diese Instrumentalisierung der Spaltung wie weiter entgegenzutreten und zu versuchen, auch an Veranstaltungen teilzuhaben, wo man eben diese Geschichten erzählt oder wo man irgendwie versucht, dieser Zuspitzung und dem Hass quasi auch entgegenzutreten. Ich glaube, wir sind ein Ort, wo Leute eine Sicherheit finden, wo sie ihre Themen finden, wo wir Gemeinschaft stiften können, wo wir Haltung zeigen können und damit auch ganz wichtiger Teil von der öffentlichen Diskussion sind. Aber wir werden hier manifeste rechte Einstellungen von über 20% werden wir nicht ändern können.
Die neue Folge des Theaterpodcasts ab sofort in der Deutschlandfunk-App. Odessa, die Hafenstadt im Süden der Ukraine. Dort gibt bzw. gab es eine bedeutende Kunstsammlung europäischer Malerei aus dem 15. bis 19. Jahrhundert. Die Berliner Gemäldegalerie hat sich mit dem Odessa-Museum für westliche und östliche Kunst zusammengetan und präsentiert, 3 Jahre nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine, eine Sonderausstellung, die sich Elena Gorgis schon vor der Eröffnung ansehen konnte.
Ein großes Wandbild, etwa 6 Meter breit und 4 Meter hoch, empfängt einen beim Eintritt in die Wandelhalle der Berliner Gemäldegalerie. Darauf gedruckt, ein Foto vom Innenraum der Verklärungskathedrale in Odessa. Bei einem russischen Luftangriff vor gut 1,5 Jahren ist sie erheblich zerstört worden. Das Kuppeldach ist von der Explosion zerborsten. Vor dem Wandbild steht ein Tisch, auf den Sabine Later, eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung, einen Plan der Altstadt von Odessa hat montieren lassen.
Und auf dem Stadtplan kann man eben ganz gut erkennen, dass diese Kathedrale nicht weit von dem Odessa-Museum für westliche und östliche Kunst entfernt liegt. So dass das klar ist, das Museum ist auch heute noch stark gefährdet und dass es gut war, dass wir die Bilder jetzt hier haben.
Der Direktor des Museums für westliche und östliche Kunst wendet sich im Sommer 2022 mit einem Hilferuf an die staatlichen Museen zu Berlin. 74 Gemälde, die er zu den wertvollsten seiner Sammlung zählt, hat er in ein Notlager in der Westukraine geschickt, um sie vor den russischen Luftangriffen zu schützen. Aber die klimatischen Bedingungen dort schaden der Kunst. Der Leiterin der Gemäldegalerie, Dagmar Hirschfelder, wird schnell klar, mit was für einem kunsthistorischen Schatz sie es da zu tun hat.
Dass das Profil der Sammlung aus Odessa eigentlich dem Profil westeuropäischer Sammlungen entspricht, da war es dann so, dass wir sehr schnell, also sofort eigentlich gesagt haben, ja, da müssen wir was machen. Und dann haben wir eben zusammen ein Projekt entwickelt, ein Kooperationsprojekt, um diese Werke, diese Schätze aus Odessa, aus der Ukraine, auch in Deutschland einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
Es sind also keine Werke ukrainischer Künstler, die hier gezeigt werden, sondern Gemälde westeuropäischer Maler des 15. bis 19. Jahrhunderts, wie zum Beispiel von Francesco Granacci, Cornelis de Heem oder Franz Hals.
Also es gibt 9 Ausstellungskapitel,
erklärt Kuratorin Sabine Later das Konzept.
Und die allermeisten Kapitel widmen sich den Gattungen der europäischen Malereigeschichte.
Zu denen auch die Gemälde aus Odessa gehören. Biblische und mythologische Geschichten, Porträts, Stillleben, Genreszenen, Marienbilder und Landschaften. 60 der 74 Gemälde haben Sabine Later und Dagmar Hirschfelder ausgewählt und teilweise mit Bildern aus dem Bestand der staatlichen Museen gepaart. Wie zum Beispiel ein bedeutendes Werk des italienischen Barockmalers Bernardo Strozzi. Das Bild aus Odessa zeigt eine Ecce-Homo-Szene, in der Pilatus den gefolterten Jesus dem Volk vorführt. Dagmar Hirschfelder?
Und auch diese perspektivische Darstellung ist auch toll, dass seine Hand ja quasi so aus dem Bildraum herausragt und in den Betrachterraum hineinragt. Also das ist sehr, ja, sehr unmittelbar.
Daneben ein Bild aus der Gemäldegalerie. Salome, die das abgeschlagene Haupt Johannes des Täufers auf einem Silbertablett präsentiert bekommt. Ihre linke Hand zupft galant an einer Locke des Ermordeten und zeigt ebenfalls in Richtung Besucher. Im Dialog mit der Ecce-Homo-Szene wird die Handschrift des Künstlers auf einmal viel deutlicher. Bis die Gemälde hier hängen konnten, war es allerdings ein weiter Weg. Die Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Odessa hatten fast allen Bildern die kostbaren Rahmen abnehmen müssen, um Platz in den Transportkisten zu sparen. In Berlin sind alle Gemälde von 2 Restauratorinnen aufwendig konserviert und neu gerahmt worden. 900.000 Euro sind dafür von der Kulturstaatsministerin zur Verfügung gestellt worden. Ihor Poronik, Direktor des Museums für westliche und östliche Kunst in Odessa, ist beeindruckt von dem Ergebnis.
Anfangs musste ich unsere Bilder ohne Rahmen auf die Reise schicken, in Container, die für Kunst nicht gemacht waren. Denn als der russische Angriff losging, hatten wir keine geeigneten Materialien. Und jetzt sehe ich die Bilder an diesem Ort, in dieser durchdachten Ausstellung, nachdem sie konserviert worden sind und neu gerahmt. Das ist eine große Veränderung. Ich bin überwältigt von dem, was ich jetzt sehe.
Wäre es nur Ihor Poronik, der von der Ausstellung überwältigt ist, dann hätte sie ihr Ziel nicht erfüllt, ein Kooperationsprojekt auf Augenhöhe zu sein. Subtil haben die Kuratorinnen Fotos der Innenarchitektur des Museums in Odessa in Schwarz-Weiß auf die Tapeten der Wandelhalle drucken lassen. Mit jedem Schritt, den man weiter in diese Ausstellung eintaucht, diese Gemälde entdeckt, wächst auch die Sehnsucht, sie eines Tages in ihrem Museum betrachten zu können. Nicht ohne Grund hat Kuratorin Sabine Later ein kurzes Handyvideo aus Odessa in die Ausstellung integriert.
Da kommt ganz am Ende eine Einstellung, da steht Herr Poronik inmitten der ganzen leeren Bilderrahmen. Das finde ich sehr wirkmächtig. Und er wünscht sich natürlich auch, dass sie sich wieder füllen und dass das Museum existiert und dass die Besucher dann kommen, wenn der Krieg vorbei ist.
Einblicke in die Sonderausstellung von Odessa nach Berlin, europäische Malerei des 16. bis 19. Jahrhunderts von Freitag bis zum 22. Juni in der Berliner Gemäldegalerie. Wenn Sie noch ausführlicher über die Reise der Gemälde etwas erfahren möchten, in der Deutschlandfunk-App finden Sie Elena Gorges Podcast Die Kunstretter. Er erzählt, unter welchen genauen Umständen die Berliner Ausstellung zustande kam. Jetzt geht's weiter mit Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Hollywood werden morgen die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Zu den Favoriten zählen dieses Jahr Filme wie Konklave, Der Brutalist, A Complete Unknown, Anora und Emilia Perez. Der deutsche Kandidat Die Saat des heiligen Feigenbaums hat Chancen, in der Kategorie Bester internationaler Film nominiert zu werden. Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof, der inzwischen nach Deutschland geflohen ist, hatte den Film heimlich in seiner Heimat gedreht. Der Termin für die Bekanntgabe der Nominierungen war wegen der Großbrände im Raum Los Angeles zweimal verschoben worden. Die Oscar-Gala mit der Verleihung der Filmpreise soll wie geplant am 2. März stattfinden. Verzierte Säulen, symmetrische Formen und ausgeglichene Proportionen sind Merkmale der klassischen Architektur. Dieser Stil gefällt auch US-Präsident Donald Trump. Wie das Kunstmagazin Art News schreibt, hat er ein Dekret aus seiner ersten Amtszeit wieder in Kraft gesetzt, das bestimmt, dass neue Regierungsgebäude in klassischen Baustilen wie Neoklassizismus oder Gotik errichtet werden. Trump ist zu lesen, wolle öffentliche Gebäude die Bewunderung erregen und das regionale Erbe betonen. Die Richtlinie stieß bereits 2020 auf Kritik, weil sie moderne Stile wie Brutalismus ausschließt. Architekten befürchten, dass dadurch Kreativität eingeschränkt wird. Ex-Präsident Biden hatte das Dekret 2021 während seiner Amtszeit aufgehoben, um Gemeinden mehr Mitspracherecht bei Architekturprojekten zu geben. Der britische Prinz Harry hat sich im Prozess um illegale Recherchemethoden mit Rupert Murdochs Verlag NGN auf einen Vergleich geeinigt. Das teilten beide Seiten in London mit. Der Anwalt Harrys erklärte, der Verlag habe die unrechtmäßige Informationsbeschaffung durch das Boulevardblatt Sun und die inzwischen eingestellte News of the World eingeräumt. NGN entschuldigte sich demnach für die Ausspähung, die Überwachung und den Missbrauch privater Informationen. Der Verlag sagte außerdem zu, einen erheblichen Schadenersatz zu zahlen, ohne dass eine Rechtswidrigkeit eingestanden werde. Medienberichten zufolge geht es um einen zweistelligen Millionenbetrag. Der britische Architekt Dennis Crumpton ist gestorben. Wie britische Architekturfachblätter unter Berufung auf seine Familie berichten, verstarb er gestern mit 89 Jahren. Crumpton war eines der Gründungsmitglieder von Archigram, einer 1961 in London gegründeten Avantgarde-Architektengruppe. Die Gruppe ließ sich von der Populärkultur und den technologischen Errungenschaften der damaligen Zeit inspirieren. Die wichtigsten Projekte waren Plug-in City, Walking City, Cushicle und Instant City. Archigrams Leistungen wurden 2002 mit der Goldmedaille des Royal Institute of British Architects gewürdigt.
Falstaff, das Schlitzohr, das William Shakespeare sich ausdachte und in seiner Komödie Die lustigen Weiber von Windsor und den Dramen um König Heinrich IV. Auftreten ließ. Ewald Palmezhofer, der vielfach ausgezeichnete österreichische Dramatiker und Dramaturg am Residenztheater München, hat für das Haus Sankt Falstaff geschrieben. Wie man einem Quasi-König mit widerständigem Witz begegnet, hat die Fazit-Redaktion neugierig gemacht. Christoph Leibold war heute Abend bei der Uraufführung im Münchner Residenztheater. Frei nach King Henry IV steht im Untertitel. Wie frei bzw. wie aktuell ist Palmezhofer?
Ja, es ist eine Überschreibung, die die Vorlage zwar durchscheinen lässt, aber ich meine, diese Frage, wie frei, um das zu benennen, da müsste man jetzt sozusagen 1:1 im Vergleich gehen, die Stücke übereinander legen, wie so Bilder, erkenne die 8 Unterschiede. Es wäre vielleicht mühsam oder auch müßig. Wichtig scheinen mir zwei Änderungen oder Freiheiten, die sich Palmezhofer genommen hat. Es ist ein Königsdrama ohne Monarch, also es ist eben nicht historisch, sondern es zielt auf Aktualität, auf Gegenwart, vielleicht auch eine nahe Zukunft. Sie haben schon den Quasi-König angesprochen, den gibt's hier noch nicht, den König. Damit meint Palmezhofer so die Sorte Staatschef, die zwar gewählt worden ist, aber eigentlich Demokratie verachtet, sie aushöhlt, autoritär auftritt. Also wer jetzt an Trump denkt oder auch an möglichen österreichischen FPÖ-Kanzler Kickl, der liegt da sicher nicht verkehrt. Und dieser Quasi-König Heinz heißt er hier, nicht Henry, der hat einen Sohn, bei Shakespeare ist das Prinz Hal, hier ist der Harry. Und dieser Prinz Hal bei Shakespeare, der treibt sich ja mit eben Falstaff, John Falstaff, durch die Kneipen, verbringt sozusagen mit ihm seine Flegeljahre. Und dieser Falstaff ist eine anarchische Figur, schon bei Shakespeare hat er eine gewisse Sympathie, aber am Ende sagt sich Hal von Falstaff los und die Ordnung bleibt gewahrt. Und dagegen bei Palmezhofer, diese Herrschaft der Quasi-Könige, die so eine Art Klassenkampf von oben betreiben. Also Mächtige und Reiche, die auf Kosten der marginalisierten, prekären, armen Menschen leben, das kann Palmenzufer natürlich nicht gutheißen. Also da setzt er sich auch klar von Shakespeare ab.
Und Falstaff, ist das jetzt eine gemütlich lebenskluge Vaterfigur oder ein eitler Raufbold? Da gibt es ja unterschiedliche Darstellungen. Wie ist es jetzt?
Also lebensklug vielleicht schon, auch ein bisschen lebensmüde, aber gar keine Komödienfigur, auch nicht das Schlitzohr, das Sie am Anfang angesprochen haben. Dieser Falstaff, dieser John Falstaff ist das Herz so einer Gegenwelt zu den Quasi-Königen. Es gibt diese Kneipe der Frau Flott, da ist er unterwegs. Das ist ein anarchischer Ort. Aber Falstaff steht hier eher so für das Schiere, das Echte, das unverstellte Leben, das Menschsein. Das ist schmutzig, aber auch ehrlich, ungefiltert. Der kann schon mal ironisch sein, sarkastisch, dieser John Falstaff, aber er ist kein Zyniker. Der sagt auch mal gegen Ende, ich bin ein hirnverbrannter Hoffnungshonk. Der muss auch erkennen, dass so eine prekäre Existenz wie er und eine prekäre Welt, für die er steht, ja bei diesen quasi Königen sozusagen vollkommen an den Rand gedrängt wird und eigentlich hoffnungslos verloren ist.
Dann hat dich John der neue Wind erfasst, der seit des Heinzens Aufstieg weht. Naja, man wirklich schnell auf Listen steht, gefegt aus Job und Leben raus und schon warst du, John, geschieden aus und schreitest seither bloß hinein in dich. Seit Jahren schon nur mehr rein. Wie fucking könnte es auch anders sein?
Also man merkt schon, Stephen Scharf spielt das so als sanften Riesen. Der hat schon auch mal Schnodderschnauze, aber es überwiegt die Melancholie, die Verletzlichkeit. Das ist eben genau der Gegenentwurf zu dieser Machtgier, dieser Rücksichtslosigkeit der Quasi-Könige, sondern das ist eine Figur, die sich berühren lässt, die zur Empathie fähig ist. Und das ist vielleicht auch, ja, vielleicht sogar das bisschen Heilige an diesem Sankt Falstaff bei Palmezofer.
Nach allem, was Sie jetzt geschildert haben, bin ich gespannt, wie sieht das Bühnenbild dazu aus, zu dem Ganzen?
Ja, Daniel Wollenzin hat so zwei Welten geschaffen. Einerseits die Containerkneipe dieser Frau Flott. Das ist so eine Wellblechbaracke mit Tresen. Und dann dreht sich die Bühne und dann sieht man diese Schräge dieser Wellblechbaracke, ist die Plattform, auf der der König Heinz und seine Parteigänger agieren. Also ein klares Oben und Unten. Aber der Clou des Stücks ist, wir sehen zuerst die da unten, das sind sowieso fast wie so Glamrocker schauen die aus, glitzernde Latex-Polyester-Klamotten, Netzhemden, aber auch Schnauzbärte und Fukuhila-Frisuren und die spielen dann die da oben. Das heißt, das Theater ist sozusagen auf Seiten der Marginalisierten, das Theater ist auch eine Technik sozusagen der Machtkritik. Wobei das immer natürlich so ein bisschen heikel ist in einem bayerischen Staatsschauspiel, wenn die sich sozusagen zur Subversion stellen. Und darum gibt es da auch so eine kleine ironische Wolte im Bühnenbild, nämlich das Residenztheater hat so einen gemalten Nachthimmel von Fred Thieler oben drin. Und dieser Nachthimmel, der haben die auf die Bühne genommen, das ist sozusagen der Bühnenboden der Plattform, auf der König Heinz regiert und agiert und seine Ränke schmiedet. Also das ist so ein bisschen auch selbstironisch dann.
Haben denn Regisseur Alexander Eisenach und das Ensemble aus diesem Stück, das mir doch zumindest vielfältig und auch humorvoll zu sein scheint und so wie ich sie verstanden habe auch recht klug, haben sie aus dem Stück alles rausgeholt?
Ja, Eisenach inszeniert so ein bisschen Castorf-Style mit viel Live-Video. Manchmal sieht man das nicht, was im Untergrund in der Kneipe spielt. Oder man sieht es eben nicht direkt, sondern die Kamera überträgt es. Das passt insofern auch ganz gut zum Stück, weil natürlich König Heinz, der regiert auch mit Überwachungskameras und mit Drohnen und all dergleichen.
Und während sich die Macht mit Fragen ihres Fortbestands befasst in der Zukunft, sperrten Horden ihre Augen surrend und elektrisch übers Land. Zu sehen, zu registrieren, zu tasten ab die Gegenwart. Und voll und ganz im Bild zu sein.
Und es herrscht so eine Art aufgeraute Spieltemperatur. Palmezofer, der unterwandert ja auch so das Klassikertheater mit seinen Haupt- und Staatsaktionen mit so einem ganz interessanten Ton. Einerseits ist es eine Verssprache, man hört es, glaube ich, ein bisschen, auch so rhythmisiert, ein hoher Kunstton, aber dann räudig aufgeraut mit viel Fuck und Flüchen und so. Also das passt einerseits. Andererseits, man hat gehört, viel Musik, dann das soll auch so ein bisschen Underground-Atmosphäre irgendwie schaffen. Da kommt auch manchmal die Stücksprache ein bisschen unter die Räder. Aber insgesamt ist das ganz gut gelungen.
Verrohte Politik bringt ihre verrohten Wählerinnen hervor. So heißt es in der Programmankündigung. Sind Sie, Herr Leibold, in diesen nicht gerade rosigen Zeiten nachdenklich aus dem Theater gekommen?
Auf alle Fälle, es darf schon auch gelacht werden, aber im Grunde ist es eher mal eine Dystopie. Ja, es geht um eine nahe Zukunft, heißt es. Wobei die in den USA, kann man sagen, diese Zukunft, die Palmetshofer beschreibt, mit Trump gerade begonnen hat, vielleicht mit Kickl in Österreich demnächst. Aber weil das Stück schon in der Dystopie angekommen ist, hat Palmetshofer ans Ende, und das ist dann wieder so ein positives Ende, eine Utopie gestellt, nämlich die Ordnung, die gerade herrscht und die eigentlich eine Unrechtsordnung ist, die wird eben nicht wie bei Shakespeare wiederhergestellt, sondern es gibt ein utopisches Ende, dass die Menschen ihre Mitmenschlichkeit wieder entdecken, dass sie ihren Rücken gerade machen, dass sie aufrecht zusammenstehen gegen diese autoritären Tendenzen. Und das macht bei aller Nachdenklichkeit auch ja so einen hoffnungsvollen Ausblick, den man sich eigentlich nur, ja, den man sich wünschen möchte. Und man ist auch aufgerufen zu sagen, ja, da muss man eigentlich auch mit aufstehen, mit aufrecht sein und mit dran arbeiten.
Theaterkritiker Christoph Leibold nach der Uraufführung von St. Falstaff. Die nächsten Vorstellungen im Münchner Residenztheater sind am 26. Januar und 4. Februar. Sollten Sie die Tagebücher von Adam und Eva zufällig nicht gelesen haben, ab morgen gibt's den Film dazu in der neuen Kinowoche. Jörg Taschmann ist zwar von Berufswegen neugierig, hat sich für seine beiden Filme der Woche allerdings für eine klassische Geschichte und eine britische Komödie entschieden. Kneecap wird als Komödie, Biopic und Drama gehandelt. Jörg, worum geht's denn?
Also es geht um eine Band, die es wirklich gibt, um nordirische Rapper. Und dieser Film erzählt nicht so ganz ihre wahre Geschichte, aber sie spielen sich selbst und was wirklich stimmt ist. Und das haben wir ja gerade auch gehört, diese Sprache, wo man nicht genau weiß, wo sie herkommt, das ist Gaelisch. Und darum geht es eben auch noch in Belfast und in Nordirland, dass eben die Katholiken einen großen Wert darauf legen, auch die ihren angestammte Sprache eben nicht nur Englisch reden zu müssen, sondern eben auch noch Gaelisch reden zu dürfen. Und diese drei Rapper kritisieren ganz, ganz stark die Briten. Also das wird auch richtig bösartig. Briten raus ist dann noch ganz zahm. Und dieser Film erinnert daran, weil er diese Band seit 2017 ihren Durchbruch gefeiert hat, erinnert daran, dass der Frieden zwar schon lange her ist, aber diese drei Rapper sind sogenannte Ceasefire-Babys. Also sie sind nach dem Frieden geboren. Aber so richtig Waffenstillstand mag es geben. Aber was da im Bürgerkrieg alles passiert ist, das hat auch diese jüngere Generation noch nicht verwunden. Und darum geht es auch in diesem Film.
Und die Geschichte, die Art, wie erzählt wird, interessiert auch Menschen, die älter sind als 16?
Auf jeden Fall. Also dieser Film hat so eine Power und so eine Dynamik. Und Michael Fassbender zum Beispiel spielt einen untergetauchten IAA-Kämpfer, der offiziell als tot gelten soll. Er ist einer der Väter von diesen drei Musikern. Zumindest ist das in diesem Film so. Und der ist so toll gemacht. Also er erinnert mich so ein bisschen stilistisch an Trainspotting, weil er so überbord auch in der Bildersprache ist und weil natürlich auch englischsprachige Menschen, also auch Briten, Gaelisch nicht verstehen, ist er dann zwar auf Deutsch untertitelt, aber für die Originalfassung hat man das fast wie animiert getextet. Also das kommt dann eben auch noch sehr spielerisch daher, wenn diese Songs dann ertönen. Also wirklich ein hinreißender Film, der auch optisch eine Wucht ist.
Alexandre Dumas, vor fast 200 Jahren geschriebener Romanklassiker, Der Graf von Monte Cristo, ist jetzt zum, ich habe mal nachgezählt, 29. Mal verfilmt worden. Klassisch oder gegenwärtig?
Das Schöne daran ist, er war ewig nicht mehr auf Französisch verfilmt worden. Also es gibt zwei französische Verfilmungen. Das ist eine mit Jean Marais aus dem Jahr 1953, die wollen wir mal ganz schnell vergessen. Die läuft gerade in der ARD rauf und runter. Mehr als 15 Minuten hält man da heutzutage nicht mehr aus, so altmodisch und verstaubt ist das. Und alle erinnern sich natürlich an diesen Fernsehmehrteiler von 1998 mit Gérard Depardieu. Aber auch das mag man heute nicht mehr sehen, weil das ist auch Fernsehen von vorgestern. Das ist Schuss gegen Schuss, alles nur aus Großaufnahmen bestehen. Und dieser Film hier ist nun so opulent in Breitwand, sonnendurchflutet, zeigt Frankreich in all seiner Pracht und Schönheit, nicht nur von außen, sondern auch in den Innenräumen. Sogar der Knast, in dem Dantès sitzt, ist lichtdurchflutet. Also das ist nun mal wirklich wieder, man hat diese Geschichte endlich mal wieder auf die große Leinwand gebracht mit tollen Darstellern und das macht wirklich Spaß, den im Kino auf der großen Leinwand zu sehen.
Das heißt, das Schauspielerteam jetzt in dem neuen französischen Film muss sich irgendwie nicht an großen Vorbildern, nur weil sie große Namen haben, abarbeiten. Aber was mich jetzt nochmal besonders interessiert, ein erleuchtet, von Sonnenschein durchflutetes Verlies, wird die Geschichte irgendwie anders erzählt?
Die Geschichte wird teilweise anders erzählt. Dieses Verlies muss man sich vorstellen wie so einen ganz runden Kerker. Und oben ist so ein kleines Loch, was immer geöffnet wird. Und dann wird immer nur geschrien, lebendig. Und der Inhaftierte muss nur sagen, er sei noch lebendig. Und das Essen wird dann richtig abgeseilt. Aber eben durch diese Öffnung kommt eben auch das Sonnenlicht durch. Also es ist auch optisch wirklich aufregend, einen Knast mal so zu zeigen. Und den hat man so den Monte Cristo wirklich noch nicht gesehen. Ansonsten gibt es ganz neue Frauenfiguren und auch die Frauenfiguren, die man so kannte. Mercedes zum Beispiel, die große Liebe von Dantès, die dann aus Kummer eigentlich einen anderen heiratet, oder diese junge Haide, wenn der Graf von Monte Cristo, nachdem er 14 Jahre unschuldig im Knast saß und dann märchenhaft reich wird, kommt er mit so einer jungen Frau wieder, die wird von Anna Bartholomé gespielt, einer jungen Französin, die dieser Rolle eine viel größere Kraft, eine viel größere Emotionalität gibt und die sich auch gegen den Grafen auflehnt, weil der Graf will sich eigentlich nur rächen und alles zerstören, und da ist sie dann nicht mehr mit einverstanden, obwohl sie auch eigentlich auf Rache aus war, und das ist dann insofern, werden da ganz neue Akzente gesetzt, weil der Sinn von Rache nämlich auch hier ganz klar hinterfragt wird und weil es auch einen Generationenkonflikt zeigt plötzlich.
40 Millionen Euro für 3 Stunden Filmlänge, ist das gut angelegtes Geld?
Also besser kann man sein Geld nicht anlegen. Einmal braucht es das heutzutage wirklich, wenn du an Originalschauplätzen drehst, wenn man nicht so viel auf Special Effects setzt. Und das Geld ist wirklich, was die Kostüme angeht, wirklich bestens angelegt. Die Schauspieler sind großartig. Pierre Niney ist in Frankreich jetzt schon ein Star, ist vielleicht einer der jüngsten Dantès Monte Cristo, die es hier gegeben hat. Er ist heute 35 Jahre alt. Und dieser Film hat sehr, sehr viel Geld gekostet, in der Tat. Aber er hat auch 9,5 Millionen Zuschauer gemacht. Und er hat 75 Millionen schon wieder eingespielt, allein in Frankreich. Dann stellt sich nur die Frage, wird das Ausland da auch mitspielen? Wird dieser Film auch außerhalb Frankreichs laufen? Diese Frage habe ich dem Regisseur auch gestellt.
Et les jeunes aujourd'hui n'ont plus la culture, l'habitude d'aller voir des films étrangers autres qu'américains.
Junge Zuschauer heute haben eine andere Kinokultur. Sie gehen nicht in ausländische Filme, nur in Hollywood-Filme. Es bleibt abzuwarten, wie der Graf von Monte Cristo jetzt in Deutschland im Kino laufen wird. Die drei Musketiere hat in Deutschland nicht funktioniert, aber vielleicht war der Film zu französisch. Bei der Graf von Monte Cristo ist das anders. Das habe ich in Brasilien und in den USA selber erlebt, als viele junge Zuschauer im Kino saßen. Den jungen Deutschen würde der Graf von Monte Cristo bestimmt auch gefallen, aber werden sie auch ins Kino kommen?
Was meinen Sie?
Ich hoffe es. Ich kann es wirklich nur hoffen. Ich habe den Film einmal im Kino gesehen, zweimal auf Blu-ray gesehen. Ich habe alle 3 Male geheult, immer an denselben Stellen. Ich bin totaler Fan, muss ich wirklich zugeben, weil der mich auch wirklich weggehauen hat. Und obwohl ich die Geschichte kenne, obwohl ich das Buch irgendwann auch mal gelesen habe, man ist trotzdem überrascht, und der hat eine Spannung und eine Emotionalität, was man wirklich selten so sieht im Kino. Wirklich ein ganz toller Film.
Jörg Taschmann mit seinem Film der Woche. Kneecap und Der Graf von Monte Cristo ab morgen im Kino Ihres Vertrauens. Tobias Wenzel hat sich die aktuellen Zeitungsfeuilletons angeschaut. In seiner Kulturpresseschau gibt es noch immer nur ein großes Thema.
Begleitet von schönen Worten, die Welt ins Chaos stürzen, schreibt der Germanist und Rhetorikexperte Karl-Heinz Göttert in der Welt mit Blick auf Donald Trumps Antrittsrede. Wobei die natürlich ein Redenschreiber für Trump verfasst hat. Die Rede zeichne sich vor allem durch die rhetorische Figur der Hyperbel, also der Übertreibung, aus, schreibt Göttert. Etwa wenn Trump davon spreche, die USA würden, natürlich durch ihn, wieder die größte Zivilisation in der Welt. Das goldene Zeitalter für die US-Amerikaner habe gerade erst begonnen, ihnen werde nichts im Wege stehen. Kommentar des Germanisten Göttert: Viel kunstgerechter ausdrücken ließ sich der Traum nicht, wenn man Hyperbeln, auch peinliche, liebt. An Überbietung habe es Trump nie gemangelt. Allerdings grenze sie in der jetzigen Antrittsrede an Hysterie und scheue nicht einmal Blasphemie. Tatsächlich ist die Rede davon, dass Gott selbst seine Hand im Spiel hatte, als er die Kugel nur das Ohr treffen ließ, schreibt Karl-Heinz Göttert weiter in der Welt und zitiert die entsprechende Passage aus Trumps Rede. »Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen.« Das ist faschistische Sprache, kommentiert der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett. Dies ist eine Rede, die man 1933 hätte halten können. Für die Zeit hat Peter Kümmel gemeinsam mit Sennett in dessen Londoner Wohnung die Antrittsrede Trumps live im Fernsehen verfolgt. Als Just Horror empfindet der 82 Jahre alte Soziologe die Rede. Resignation sei allerdings keine Option für ihn. Aber ich denke darüber nach, was ich täte, wenn ich heute 22 wäre. Auf Kümmels Nachfrage, was er dann täte, antwortet Richard Sennett: Vermutlich würde ich mich einer Hilfsorganisation anschließen, vielleicht den Ärzten ohne Grenzen. Tu etwas, was gut für die Welt und gut für dich ist. Ebenfalls in der Zeit spielt Yassin Musharbash mit dem Gedanken, Trump einfach keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken, bis der Journalist merkt, dass diese Haltung ein Privileg ist. Wer in Mexiko an der Grenze wartet und gerade eine Terminabsage der US-Asylbürokratie erhalten hat, kann den dystopischen Despoten nicht ignorieren, schreibt Musharbash. Wer als Transperson plötzlich auf eine staatlich verordnete Mauer der Diskriminierung prallt, kann nicht weghören oder wegschauen. Um Erbarmen für eben diese Menschen hat Bischöfin Marianne Edgar Buddy im Gottesdienst nach der Antrittsrede den dort anwesenden Donald Trump gebeten. Weshalb für Carolina Schwarz von der Taz die Christin eine neue Antifa-Heldin ist. Denn zurzeit würden nicht nur die Chefs der Tech-Giganten von Amazon bis Meta vor Trump einknicken, sondern sich auch deutsche Politiker bei Trump anbiedern, nicht nur die der AfD, sondern auch einige von der CDU wie Jens Spahn und Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Dass zwischen all den Arschkriechern Menschen standhaft bleiben und Widerstand zeigen, ist in diesen Zeiten ein Hoffnungsschimmer, schreibt Schwarz weiter in der Taz. Deswegen ist es auch nicht zu hoch gegriffen, wenn man die Bischöfin Marianne Edgar Buddy als antifaschistische Heldin bezeichnet. Welche fatalen Folgen Trumps Aufkündigung des Klimaabkommens voraussichtlich hat, lesen Sie bitte selbst im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen nach. Hier bleibt nämlich nur noch Zeit für ein wenig Humor. Milch- und Fleischindustrie verursachen mehr klimaschädliche Treibhausgase als der gesamte Pkw-Verkehr, berichtet Hans Zippert noch sachlich in seiner Kolumne für die Welt, um dann satirisch zu werden. Auf jeden Fall sollten wir unter Umwelt- und Klimagesichtspunkten überlegen, ob wir demnächst nicht lieber ein paar schmackhafte Autoteile auf den Grill legen.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.